Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute reden wir wieder über Jona. Heute wird die Reise enden, auf der wir Jona, den Propheten aus dem Nordreich Israel, zum dritten Mal begleiten. Im ersten Teil waren wir dabei, als Jona weglief. Gott hat zu ihm gesprochen und er läuft weg. Warum? Er will einen Ort erreichen, an dem Gott noch nicht gesprochen hat. Seine Antwort auf Gottes Reden ist ein klares Nein. Und eine der Fragen an uns in dieser Predigt war: Was antworten wir eigentlich, wenn Gott zu uns spricht? Laufen wir auch vor Gottes Fragen weg? Oder sind wir bereit, die Zumutungen Gottes anzunehmen? Jonas Reise ging weiter. Im Bauch des Fisches überdenkt er sein Handeln. Jona erkennt, wie wenig er Gott anzubieten hat. Auch wenn er sich nicht bei Gott entschuldigt, was ich immer noch sehr erstaunlich finde, kehrt er um. Denn Jona erkennt, Gottes Handeln übersteigt seine und auch meine Vorstellungskraft. Und noch etwas. Wir alle brauchen Hilfe. Jona kehrt um. Er wendet seinen Blick von sich selbst und seinen Ängsten und Sorgen ab. Er blickt auf zu Gott. Und was tut Gott? Verdammt er Jona, so wie wir es tun würden, wenn Menschen einmal etwas Falsches gemacht haben und sagen, du hast einmal versagt, dir ist nicht mehr zu trauen? Nein. Gott erneuert seinen Auftrag und beruft ihn ganz neu. Ich zitiere aus Jona 3 die ersten zwei Verse: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Mit diesen Worten beginnt hier heute und jetzt der dritte und letzte Teil unserer kleinen Predigtreihe. Es ist noch ein recht langer Weg, der fast zwei komplette Kapitel umfasst. Von daher gehen wir in Etappen vor, um nicht vorzeitig zu ermüden. Ich habe drei Etappen für uns vorbereitet. Erstens ins dunkle Herz der Finsternis. Zweitens der Wutbürger am Rande der Stadt. Und drittens, jetzt wird's auch noch persönlich. Machen wir uns auf den Weg ins dunkle Herz der Finsternis. Ich lese uns den Text, den Sie mitlesen können, an der Wand. Er steht in Jona 3, die Verse 3 bis 10. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen. Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn. dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ninive. Ninive, das ist das dunkle Herz des Bösen, die finstere Mitte im Reich der Finsternis. Barad-dûr inmitten von Mordor, wenn man den Herr der Ringe kennt. Denn in den Erzählungen und Beschreibungen des Alten Testamentes wird Ninive stets als extrem feindlich gegenüber Israel betrachtet. Nachdem in der frühen Phase des Königreichs Israel die Philister als Gegner weitgehend überwunden sind, türmt sich von Norden eines der ersten Großreiche der Gegend auf, das Assyrische Reich. Historisch betrachtet ist das Assyrische Reich wirklich unangenehm, ein Hort des Bösen. Denn es geht die Legende, wenn sie eine Stadt erobert haben, dann töten sie alle, grausam und brutal, erbarmungslos, bis auf einen kleinen Rest. Der wird geblendet und in die nächste Stadt geschickt. Es ist also kein Wunder, dass Städte kampflos aufgeben und sich der Schreckensherrschaft Assurs unterordnen. Nein, Ninive, das hier für das Assyrische Reich steht, ist kein Ort für dessen Feinde, selbst wenn die Geschichten nur Legenden sein sollten. Und für Hebräer, für Israeliten ist es vor allem eins: zutiefst feindlich und lebensgefährlich. Ich bewundere Jona für seinen Glauben an Bewahrung durch Gott. Kann sich einer von euch vorstellen, in eine erbarmungslose Diktatur zu gehen und dort zur Buße aufzurufen, zu Frieden und Aufsehen zu Gott? Man steht in der Gefahr, schneller fortgeschafft zu werden, als dass man seinen ersten Satz zu Ende gebracht hat. Und ein schneller Tod ist eine Hoffnung, die sich nicht unbedingt erfüllt. In der Regel sind Diktatoren ja eher rachsüchtig, fies und gemein. Folter und Qual sind hier wahrscheinlicher. Aber in Ninive ändert sich alles. Jona spricht und Ninive tut Buße. Selbst der König und sein Hofstaat machen ganz vorne mit. Da ist sie wieder, eine von diesen Handlungsänderungen, diesen ungewöhnlichen Episoden in der Geschichte von Jona. Die bösartigsten Heiden bekehren sich zu Gott durch die Rede des Propheten, der eigentlich weggelaufen ist. Und die Rede ist nicht mal sonderlich gut. Für uns heißt Buße tun, das ist für uns ein bisschen schwierig, für uns heißt es ja in der Regel nicht, dass wir uns selbst demütigen, sondern für uns heute heißt es vor allen Dingen, seinen Blick wieder neu auf Gott auszurichten. Aber die Menschen in Ninive tun was viel mehr als das. Ja, sie machen es körperlich. Sie fasten, sie gehen in Sack und Asche. Statt bequemer und eleganter Kleidung ziehen sie groben Stoff über sich, der kratzt und juckt. Und sieht sicherlich ganz furchtbar aus. Gerade noch haben sie sich nur mit sich selbst und den Dingen beschäftigt. Mit ihren Dingen beschäftigt. Und nun beten sie zu Gott. Einen Gott, den sie gar nicht kennen. Vor allem haben sie eines getan. Sie haben sich selbst, ihr Handeln, ihre Meinung, ihren Glauben in Frage gestellt. Und genau das bedeutet Buße. Sich selbst zu hinterfragen. Und dann auf Gott neu auszurichten. Wie auch immer, die Historiker wissen, dass Ninive in dieser Zeit eine sehr schwierige Phase hatte. Eine Zeit des politischen und wirtschaftlichen Umbruchs, eine Zeit der Sorgen und Nöte. Mit ein Grund dafür, dass das Nordreich Israel, aus dem Jona ja kommt, noch etwas länger bestehen kann. Und Wie Jona es seinem König Jerobeam II. Prophezeit hat, erweitert Israel in dieser Zeit sogar seine Grenzen. Von daher ist es vielleicht nachvollziehbar, dass Ninive nach einem Ausweg sucht. Aber wer sucht so ohne weiteres Zuflucht zu einem Gott, den man kaum kennt? Auch noch ein Gott eines Feindes. Die Menschen in Ninive tun das. Sie bekehren sich zum Gott der Hebräer, zu Jahwe selbst. Derselbe, den wir heute den dreieinigen Gott nennen. Und unser Herr Jesus selbst beruft sich auf die Menschen von Ninive, die Menschen, die umkehren und Buße tun, die sich selbst hinterfragen und eben nicht bleiben, wie sie sind. Wenn wir uns heute bei uns umschauen, dann sehen wir auch eine Gesellschaft in Sorge und in Not. Kehren wir um zu Gott? Nehmen wir Dinge wie den Buß- und Bettag eigentlich wahr? In frommen Kreisen wird heute wieder sehr viel von der Endzeit und dem Nahen des Gerichtes gesprochen. Aber hat dies eigentlich Auswirkungen auf uns? Lassen wir ab von unseren eigenen bösen Taten? Leben wir Gnade, wie Gott es tut? Oder zeigen wir nur mit dem Finger auf andere und sagen, ihr müsst euch ändern? Buße beginnt immer bei mir selbst. Und je mehr ich von mir erkenne, umso größer wird die Gnadenbotschaft Gottes für mich. Je stärker ich mich von Gottes Anspruch hinterfragen lasse, umso deutlicher wird, wie sehr bin ich abhängig von der Gnade Gottes. Das Geschenk der unverdienten Gnade, die in Jesus sichtbar und gewiss wird. Ich erwähnte es bereits, Jesus selbst stellt uns die Menschen von Ninive in den Evangelien als Vorbild dar. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Aber denken wir vor allem an die hoffnungsvollen letzten Worte des dritten Kapitels. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Kommen wir zur zweiten Etappe. Der Wutbürger am Rande der Stadt. Kannst du mal weiter klicken, das wäre total lieb. Ah, ja, genau. Ich lese uns aus Kapitel 4 die ersten 6 Verse. Das aber verdroß Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele und lass mich lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Der Prophet hat seinen Auftrag erfüllt. Nun ist er fertig. Vermutlich müde, etwas heiser, erschöpft und auch zutiefst enttäuscht. Er schimpft mit Gott, denn seine Hoffnung, die Zerstörung Ninives, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, seine Ängste sind wahre Wirklichkeit geworden. Ninive wird nicht vernichtet, im Gegenteil. Nach dieser historischen Epoche des Niedergangs erhebt sich Ninive zu einer neuen Größe. Eine Größe und Gewalt, die es vorher nicht hatte. Jona hat mit seiner Predigt seine Feinde vor deren Untergang bewahrt. Das hat er nicht gewollt. Gottes Barmherzigkeit ist nicht seine. Und er hat auch kein Verständnis dafür. Das Schlimme daran ist, er hat völlig recht, sich vor diesem neuen Ninive zu fürchten. Denn 20, 30 Jahre später wird das neue Assyrische Reich im Auftrag Gottes Samaria zerstören, die Hauptstadt Israels, und den Untergang Israels herbeiführen. Dennoch, mich schockieren die Worte von Jona: Ich möchte lieber tot sein als leben. Aber auf einmal verstehe ich seine Worte ganz neu. Was soll er eigentlich noch tun? Mit der Erzählung davon, dass er geholfen hat, die Feinde seiner Heimat zu retten, kann er nicht mehr nach Hause gehen. Der Tod wäre tatsächlich eine gute Option. Trotzdem gibt Jona noch nicht auf. Er verlässt die Stadt und baut sich eine Hütte. Hütten zu bauen hat eine bestimmte Tradition in Israel. Das Laubhüttenfest erinnert an die Zeit aus dem Auszug von Ägypten. Es ist eine Art Erntedankfest, ist aber eigentlich eher das Fest der Freude am Leben. Und es folgt im jüdischen Kalender auf den Versöhnungstag Yom Kippur, an dem heute traditionell das Buch Jona gelesen wird. Ich weiß nicht, ob uns das etwas zu bedeuten hat. Wie auch immer, in unserem Text steht, Jona machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Es scheint hier also eher um eine Frage des persönlichen Schutzes zu gehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was Jona in seiner Hütte so macht. Ob er dort sitzt und tagelang mit seinem Schicksal hadert. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, dass er tagelang schimpft wie ein Rohrspatz. Dabei verliert er sich immer mehr in Wut auf Gott und füllt sein Herz mit Gedanken der Rache und des Hasses. Und er mutiert zu jenem, eben jenem Wutbürger, dem alles egal ist, außer seinem Zorn auf das Bestehende. In diesen Tagen, in denen wir leben, finden wir manche Menschen, die sich auch in ihrem Hass und ihrem Zorn verlieren. So sehr verlieren, dass sie niemanden mehr trauen. Der Ausdruck Wutbürger versucht, diese Haltung zu beschreiben. Aber Hass, Zorn, Wut und negative Energie bringt uns nicht zu Gott, sondern von Gott weg. Wir neigen dazu, über andere zu richten. Wir sagen, ihr macht alles falsch. Aber Jesus sagt, richtet nicht. Fällt kein Urteil, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dabei kann ich Jona so gut verstehen. Im Angesicht des Feindes, dem völlig unverdient vergeben wird, ruhig und gelassen zu bleiben, das fällt mir auch schwer. Mein verwundetes Herz ruft doch nach Vergeltung und mein Schmerz klagt an. Doch Gott handelt anders. An Ninive, aber auch an Jona. Denn da ist diese liebevolle kleine Geste der Zuneigung, der Zugewandtheit Gottes, die mich so berührt. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettet von seinem Übel. Ein Rizinus ist eine Pflanze, die innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr groß wird. Also 5, 6, 7 Meter hoch und hat große Blätter, 50 bis 70 Zentimeter lang, die spenden viel Schatten. Ninive liegt, das muss man wissen, in Mesopotamien. Das ist der Norden des Iraks. Das ist eine sehr fruchtbare Gegend, aber es wird auch sehr heiß dort. Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius sind im Sommer durchaus möglich. Jeder Schatten ist hier nicht nur willkommen, er ist lebensrettend. Die Geste des Rizinus ist eine Geste der Liebe Gottes zu Jona. Für mich hat sich daraus ein Bild ergeben. Wenn ich zornig bin auf andere oder auch auf mich selbst, was viel häufiger vorkommt, dann will ich meinen Blick auf den Baum der Liebe Gottes richten. Dann will ich Ausschau halten nach seinen Gesten der Zugewandtheit in meinem Leben. Dann will ich aufsehen zum Kreuz, dem wahren Baum des Lebens, wo Gott ganz deutlich macht, ich bin hier, um dir beizustehen. Ich bin dein Vater, der dich liebt und annimmt und begleitet, wo auch immer du hingehst. Selbst wenn du von mir weggehst, bin ich bei dir. Und wenn du zu mir kommst, warte ich schon auf dich und werde mit dir feiern. Gerade am Ewigkeitssonntag ist dies ein Bild des Trostes und der Hoffnung. So ist unser Gott. Es wäre so viel leichter für mich und für uns, wenn die Geschichte Jonas hier enden würde. Aber das tut sie nicht. Wir müssen noch eine letzte und keine leichte Etappe gehen mit Jona, um noch mehr zu lernen, wie Gott wirklich ist. Und jetzt wird's auch noch persönlich. Kannst du noch mal blättern, das wäre lieb. Ich lese uns den letzten Abschnitt aus Jona Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst, um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Hier endet das Buch von Jona. Was habe ich gerade gesagt? Es wäre so viel leichter, wenn die Geschichte um Jona vor diesem Abschnitt zu Ende gewesen wäre. Eigentlich wurde doch alles gesagt über das grundsätzliche Prinzip der Gnade und des Erbarmens Gottes. Darauf lässt sich eigentlich eine schöne Theologie der Buße und Vergebung aufbauen. Und schließlich mit der Geste des Rizinus, Gott beschenkt seinen Propheten nach erfülltem Auftrag. Sonnenuntergang, Happy End, Ende des Films. Aber das eben passiert nicht. Gott macht es persönlich an Jona. Jona ist nun wirklich betroffen, ganz persönlich. Der Baum, der ihm viel bedeutet hat, ist zerstört. Seine Überlebensgrundlage ist gefährdet. Die Sonne brennt auf ihn nieder und er fällt sofort in alte Verhaltensmuster zurück. Er ist richtig sauer auf Gott und schimpft mit ihm. Und dann will er lieber sterben als leben. Wenn ich das so lese, dann denke ich, warum ist Gott so fies zu dem armen Kerl? Er hat doch den Auftrag erfüllt. Nicht gern, aber er hat es dennoch getan. Und war er nicht erfolgreich in Gottes Sinne, wenn auch schon nicht in seinem eigenen? Hat er nicht etwas Ruhe und Frieden verdient? Hat er nicht völlig recht, sauer auf Gott zu sein? Ist es nicht wirklich unfair, den lebensrettenden Baum zu töten? Aber in seiner Antwort, in Gottes Antwort, wird deutlich, was Gott wirklich von uns hält. Menschen, alle Menschen, sind seine geliebten Kinder. Sogar diejenigen, die ihn nicht kennen und nicht wissen, was rechts oder links ist. Es sind nicht nur die Rechtschaffenen und die Guten, zu denen Gott kommt. Jesus sagt, Nachdem er bei Zachäus eingekehrt war und die Leute darüber meckern, sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Das ist Gottes Prinzip. Das Prinzip der Gnade für alle Menschen. Schon immer war Gott so. Und wird es immer sein. Mich erschreckt in diesem letzten Abschnitt, dass ich mich hier wiederfinde. Wie oft halte ich mich für besser als andere? Ich habe doch die Gnade Gottes viel eher verdient als andere. Ich habe doch sogar Anspruch darauf. Ich gehe doch zu einer guten Gemeinde. Ich engagiere mich, ich bringe mich ein. Ich bin nett zu Menschen. Habe ich die Gnade Gottes etwa nicht verdient? Schauen wir noch mal kurz auf das, was Jesus nach dem Zitat zu dem Gesunden und dem Arzt sagt. Bei Lukas folgt diesem Satz nämlich Folgendes: Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Da wird mir bewusst, ich stehe in der Gefahr, mich für gut genug zu halten. Und deshalb gilt die Ansprache der Buße auch mir. Nicht nur, weil ich das Reden Gottes so oft nicht hören will, das auch, aber vor allem, weil meine Haltung eben nicht die radikale Liebe zu den Menschen entspricht, die Gott ausmacht. Und deshalb noch einmal, ich will jeden Tag neu lernen, aus der Liebe Gottes heraus zu leben. Ich will meinen Blick aufheben zu Jesus, denn in Jesus wird die Gnade Gottes zur Gewissheit. Der liebende Vater ist da und er will mich nicht verwerfen von seinem Angesicht, sondern will mich in die Arme schließen und auf ewig mit mir feiern. Und das gilt nicht nur für mich, sondern für jeden Menschen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.